Wir haben heute Himmelfahrt, wir haben schon einiges gehört und auch bei diesem Thema möchte ich heute auch mit einsteigen. Vielleicht war der ein oder andere von euch schon mal wandern oder mit dem Fahrrad unterwegs und dann kommt ihr vielleicht zu so einer Stelle, wo so ein Sammelpunkt ist und da gibt es eine Karte. So ein Schild, wo dann steht, dein Standort. Und dann ist ganz viel aufgezeichnet, man kann Routen sich anschauen, wo man hin möchte, wo man, welche Ziele man vielleicht anfahren möchte, welche Routen es gibt. Und es ist interessant, sich das anzuschauen, hilft einem oftmals auch weiter, wobei mittlerweile hat man ja alles auf seinem Smartphone, da kann man auch mal gucken, wo man Standort ist. Aber genauso der Standort wird auch in der Bibel gezeigt, oder wir können uns das bildlich vorstellen in der Bibel, wo sind wir gerade, wo sind wir aktuell in der Zeithistorie, was ist passiert und was wird noch passieren. Wir wurden schon sehr gut eingeleitet von Viktor und auch schon von Nico in seiner Kurzandacht, dass wir ja vor kurzem an Ostern gedacht haben, dann gab es die Auferstehung und heute Himmelfahrt, daran denken wir heute. Und wir sehen einfach, diese Himmelfahrt, die hat bei den Jüngern zu etwas Neuem geführt. Es war ein Ende von der alten Zeit und was Neues ist entstanden. Und wir haben den Text heute schon gelesen, wo die beiden Engel da sind und sagen, Jesus wird genauso wiederkommen, wie er hier hochgefahren ist oder wie er verschwunden ist. Und mit diesem Wissen gehen die Jünger nach Hause. Ich glaube, sie treffen sich. Sie müssen das Ganze verarbeiten, sie müssen darüber sprechen, was hat das jetzt zu bedeuten? Was sollen wir jetzt tun? Und ein paar Tage später kommt dann Pfingsten, das Pfingstwunder. Und der Heilige Geist kommt auf diese Jünger und auf die Christen. Da gibt es diese große Predigt von Petrus und sie ziehen aus. Ich habe zu Ostern eine Kurzandacht gehalten. Da habe ich einen Artikel gefunden, ein Teil von CDF, war so ein Artikel. Und da habe ich was zitiert, das möchte ich heute wieder zitieren, weil es gut passt. Da stand, irgendetwas musste passiert sein, dass die Anhänger Jesu nach seinem Scheitern am Kreuz weiter und in neuer Kraft glauben konnten. Hier liegt die Geburtsstunde einer Weltreligion und hier beginnt auch der persönliche Glaube, das eigene Erleben. Wir sehen, die Auferstehung war da, woran viele Menschen damals nicht geglaubt haben. Dann hatten wir Himmelfahrt und Pfingsten, diese drei Sachen. Und ja, das Zeitalter der Gemeinde entstand. Es beginnt. Wir können davon in der Apostelgeschichte nachlesen, wie sich die Sachen geändert haben, wie es alles anders war als bis vorher, davor. Und wir hatten vor kurzem eine Predigt von Viktor auch über die Gemeinde aus Apostelgeschichte. Und wir sehen, die erste Gemeinde, sie hat wirklich mit der Wiederkunft Jesu gerechnet. Sie haben sich jeden Tag getroffen und viele von ihnen haben sogar alles verkauft. Sie haben den ganzen Besitz verkauft, sie haben es gespendet, sie haben es aufgeteilt und zusammen saßen sie dort oder hatten Gemeinschaft gehabt, tauschten sich aus, gesungen, gebetet. Und sie haben ja, die Wiederkunft erwartet und das war wirklich spürbar, erlebbar. Und diese Emotionen, die hat man wirklich gemerkt. 2000 Jahre später, wo wir jetzt leben, sehen wir diese Wiederkunft. Ja, sie ist damals nicht eingetreten. Und doch möchte ich uns heute einen Text lesen, der diese Wiederkunft beleuchtet. Und den finden wir in Matthäus 24. Matthäus 24 und 25 sind zwei Kapitel, die zu der Endzeit Stellung nehmen, wo Jesus über die Endzeit spricht. Und ich möchte uns ja auch ein bisschen dazu einleiten mit dem Vers 3. Also der Hintergrund ist der, die Jünger sehen den Tempel, sie zeigen Jesus, Jesus, guck hier der Tempel. Und Jesus sagt, dieser Tempel, wie er hier steht, wird zerstört werden. Wir haben ja gar nicht so lange her mal eine Kurzandacht auch darüber gehört. Es wird kein Stein auf den anderen bleiben. Und die Jünger wollen wissen, wann wird denn das geschehen? Und den Vers möchte ich uns lesen. Kapitel 24, Vers 3. Matthäus. Als er aber auf dem Ölberg saß, traten die Jünger allein zu ihm und sprachen, sage uns, wann wird dies geschehen und was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und des Endes der Weltzeit sein? Und Jesus antwortet ihnen und er spricht über die Weltzeit oder ja, über das Ende der Weltzeit und er sagt, es wird keine schöne Zeit sein. Es wird vieles auf euch zukommen, ihr werdet Schmerzen erleben, es werden Kriege kommen, Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben Und Jesus mahnt zur Wachsamkeit. Seid wachsam. Und jetzt möchte ich zu dem Text kommen, den wir heute ein bisschen näher betrachten möchten. Matthäus 24, ab Vers 31 bis 41. Nee, 36 bis 41, genau. Um jenen Tag aber und die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, sondern allein mein Vater. Wie es aber in den Tagen Noahs war, so wird es auch bei euch, so wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein. Denn wie sie in den Tagen vor der Sintflut aßen und tranken, heirateten und verheirateten, bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging und nichts merkten, bis die Sintflut kam und sie alle dahin raffte, so wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. Dann werden zwei auf dem Feld sein, der eine wird genommen und der andere wird zurückgelassen. Zwei werden auf der Mühle mahlen, die eine wird genommen und die andere wird zurückgelassen. Wir sehen, dass Jesus sagt, niemand weiß die Stunde, wann Jesus wiederkommen wird, nicht mal die Engel. Und vielleicht, wenn wir in die Geschichte schauen, sehen wir, dass viele Menschen diese Wiederkunft genau berechnet haben. Vielleicht habt ihr auch schon von Gruppen gehört, die sagten, diese Wiederkunft wird dann und dann sein. Die Mayas zum Beispiel, vielleicht haben wir ja die 2012, haben das vielleicht mitgekriegt in dem Jahr, am 21.12.2012 sollte der Weltuntergang stattfinden. Und viele Menschen glaubten es, viele haben sich darauf vorbereitet. Und mitten im Jahr 2012 kam dann eine Nachricht oder in der Welt kam dann Zitat oder ja, Artikel. Man kann sich auf nichts mehr verlassen, auch nicht auf einen angekündigten Weltuntergang. Und es wird ein neuer Maya-Kalender gefunden, der diesen Tag nicht als Weltuntergang ja, dargestellt hat, sondern als das Ende eines Zykluses und irgendwas Neues beginnt. Also die Mayas haben nie den Weltuntergang vorausgesagt. 1532, das ist circa 500 Jahre her, da gab es einen Michael Stiffel. Es war ein guter Freund von Martin Luther. Und er hatte anhand von Bibelversen aus der Offenbarung zusammengerechnet, wann Jesus wiederkommt. Und er war sich ganz sicher, am 19. Oktober 1533 um 8 Uhr morgens wird die Welt enden. Und er war Pfarrer in einer Gemeinde, er hat das gepredigt. Er hat gesagt, Leute, legt die Arbeit nieder, ihr braucht nicht mehr arbeiten. Jesus wird wiederkommen. Und viele kamen vorbei. Viele haben Beichten abgelegt. Und sie haben sich getroffen, 8 Uhr morgens. Ja, und wir wissen, wie es ausgegangen ist. Es passierte nichts. Und nachdem Stiffel, ja, nachdem nichts passiert ist, wurde er wegen groben Unfugs festgenommen und musste 4 Wochen in Schutzhaft verbringen. Also hätte man den Stiffel sagen können, du hättest einfach in die Bibel schauen können und dann hättest du gewusst, keiner weiß die Stunde, nicht mal die Engel wissen das und wir glauben oder wir können davon ausgehen, dass die Engel besser rechnen können als wir Menschen. Es sind viele Dinge passiert und viele Dinge können wir auch im Zusammenhang der Bibel zusammen ja, darstellen, in Zusammenhang stellen. Aber wir können nicht sagen, wann Jesus kommt. Wir können nicht wissen, ob er heute kommt, morgen, nächste Woche oder vielleicht in 50 Jahren. Das Einzige, was wir wissen, dass wir so nah an der Wiederkunft dran sind, wie kein Mensch vor uns je zuvor. Jesus beschreibt uns ganz gut, wie es sein wird. Er sagt, wie in den Tagen Noahs. Und was haben die Leute damals getan? Hier steht es im Text 38. Sie aßen und tranken, heirateten und verheirateten. Bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging. Sie haben einfach gelebt. Sie haben gegessen, getrunken, geheiratet. Und vielleicht haben sie mitgekriegt, dass da irgendjemand eine Arche baut. Das wird ja immer größer und so weiter. Aber es hat sie nicht interessiert. Sie haben das Leben genossen. Und nichts ließ darauf schließen, dass sie sich Gedanken machten, was könnte passieren. Vielleicht haben sie gesagt, über Noah gelästert. Das war ein Verrückter, der da irgendwie eine Arche baut, jahrelang, ein riesiges Boot, warum, in der Wüste. Damit hatten sie einfach nichts zu tun, es hat sie nicht interessiert. Und dann kam die Flut und es war zu spät. Und die Menschen, die kamen alle um. Und genau so ein Bild braucht Jesus hier auch für die Wiederkunft. Die Leute werden dasselbe tun, sagt Jesus. Sie werden essen, sie werden trinken, sie werden heiraten und sie werden nichts von den Zeichen der Zeit merken. Es wird so sein wie immer. Sie werden versuchen, das Leben zu genießen, möglichst viel rauszuholen und plötzlich sehen, es ist zu spät. In Matthäus 24, 30 und 31 sehen wir, wie Jesus wiederkommen wird. Er sagt das. Ich möchte diese Verse mal lesen. Und dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen und dann werden sich alle Geschlechter der Erde an die Brust schlagen und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall und sie werden seine Auserwählten versammeln von den vier Windrichtungen her, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Wir hatten schon bei Nico gehört, dass diese Himmelfahrt relativ leise vonstatten ging, dass es kaum auffällig war, wenn Jesus wiederkommt, werden es alle merken. Er kommt dann in Macht und in Herrlichkeit. Und wir haben hier zwei Beispiele, die Jesus uns da lässt, wo zwei auf dem Feld sein werden. Einer wird genommen, der andere zurückgelassen, oder zwei werden bei der Mühle mahlen. Einer wird genommen, der andere zurückgelassen. Vielleicht hat schon jemand mal dieses Video gesehen, wo Menschen in einem Raum sitzen, der Regisseur hat sich das so überlegt, dann diese Wiederkunft zu simulieren, dass einfach ein Teil der Menschen einfach weg ist, von jetzt auf gleich. Und man sieht, es bricht eine Panik aus. Und so in der Art könnte es sein, wenn Jesus wiederkommt. Wir werden mitten im Alltag sein, hier steht bei der Arbeit. Vielleicht werden wir mit der Familie unterwegs sein. Vielleicht mitten in einem Streit. Und eine Person wird genommen, die andere nicht. Für die einen wird es ein Freudentag werden und für die, die zurückbleiben, ein Tag des Entsetzens. Sie werden merken, es ist zu spät. Und die Menschen von damals haben vielleicht, als die Sintflut gestartet ist, als das anfing, vielleicht haben die auch noch gehofft, vielleicht kommen wir noch irgendwie aufs Boot, vielleicht haben sie geschrien oder gebettelt zu Noah, aber sie haben gesehen, es ist zu spät. Und ich denke, viele werden sich dann noch ein Wort erinnern, wo sie vielleicht gehört haben, Jesus wird wiederkommen. Und vielleicht haben sie gelacht, es sie wirklich nicht wirklich geglaubt. Aber Jesus, er lässt diese Stelle nicht einfach nur so stehen. Wir lesen nicht einfach nur so und dann ja, kann man nach Hause gehen, sondern er antwortet, was man als Reaktion darauf tun soll, in Vers 42. So wacht nun, da ihr nicht wisst, in welcher Stunde euer Herr kommt. Und das nächste Bild, das Jesus hier gebraucht, ist auch sehr eindrücklich, darauf möchte ich eingehen und die Verse 42 bis 44 nochmal lesen. So wacht nun, da ihr nicht wisst, in welcher Stunde euer Herr kommt, das aber erkennt, wenn der Hausherr wüsste, in welcher Nachtstunde der Dieb käme, so würde er wohl wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Darum seid auch ihr bereit, denn der Sohn des Menschen kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Für uns ist es, glaube ich, ganz klar. Wenn man wüsste, wann ein Dieb kommt, dann würde der Hausherr nicht einbrechen lassen. Stellt euch mal diese Situation vor, ihr habt ein Haus oder vielleicht eine Wohnung und ihr hört, in der Nachbarschaft passieren ganz viele Einbrüche. So, und ihr erfahrt, euer Haus, irgendwie kriegt das mit, ihr seid nicht als nächstes dran, aber ihr steht auf der Liste und bei euch wird eingebrochen. Diese Diebsbande hat auch euer Haus ein Visier. Wie geht man mit so einer Information jetzt um, wenn man das weiß? Ich glaube, jeder von uns würde sagen, es ist einfach dumm, wenn man nichts tut. Wenn man diese Information hört und sagt, ach, stimmt sowieso nicht. Das wäre einfach dumm. Ich denke, jeder von uns wird Vorkehrungen treffen, was man machen kann. Man wird vielleicht eine Alarmanlage installieren, wenn Fenster eingeschlagen werden, dass ein Signalton losgeht. Man wird vielleicht eine Videokamera aufbauen, die komplett filmt. Vielleicht einen Bewegungsmelder mit Strahlern, die sofort angehen, wenn sich da jemand bewegt. Schilder hinstellen, Einbruch zwecklos oder hier wird gefilmt, vielleicht auch schon mit der Polizei oder mit Nachbarn sprechen. Was aber nicht passieren wird, dass man einfach so weiterlebt, als wäre nichts gewesen. Man ist bei jedem Geräusch aufgeregt, man kann nicht mehr ruhig in den Urlaub fahren, man weiß nicht mehr, wird was passieren. Bei meinem Cousin zum Beispiel wurde eingebrochen und die waren kurz weg. Und dann kamen sie wieder und war alles durchwühlt. Und er sagt, das ist ein ganz komisches Gefühl, wieder in dieses Haus hineinzugehen und da auch wieder drin zu leben und zu wissen, die Diebe, die kennen mein ganzes Haus, die kennen alles. Die haben alles durchwühlt, die kennen sich hier schon mittlerweile aus. Und er hat dann überlegt, wie kann er sich sichern, dass sowas nicht nochmal passiert. Man trifft Vorkehrungen, man ist wachsam und alle Geräusche, die man vielleicht so nachts hört, ja, die werden wahrgenommen. Man kann, glaube ich, fast nicht mehr durchschlafen. Es soll was kommen, aber wann? Dann wartet man vielleicht einen Tag, vielleicht ist es eine Woche, vielleicht einen Monat und man rechnet jederzeit damit. Jederzeit kann es passieren. Jesus kommt zu einem Fazit und er sagt, wenn man wüsste, wann der Dieb kommt, dann wäre man vorbereitet. Und so soll es auch in Bezug auf Jesu Wiederkommen sein. Und Jesus erwähnt in den ersten Kapiteln, also in den ersten Versen des Kapitel 24, was so Anzeichen sind, dass es passieren wird. Und ich möchte uns die Verse 6 und 7 lesen. Kapitel 24. Ihr aber werdet von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Habt Acht, erschreckt nicht. Denn dies alles muss geschehen, das ist aber noch nicht das Ende. Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. Jesus sagt, das wird der Anfang sein, wenn wir sowas sehen. Und wenn wir uns in die Medien umschauen, dann fragen wir uns ja, was soll denn da noch mehr kommen? Wir hatten jetzt Corona vor ein paar Jahren. Kriege sind auf der Welt, so viele wie noch nie gefühlt. Wir sehen Ukraine, den Krieg. Wir sehen Israel. Es ist ein Bürgerkrieg in Äthiopien, Myanmar, ein Bürgerkrieg. Sudan herrscht Krieg. Es werden Angriffe geflogen zwischen Indien und Pakistan. Und Europa, die kriegen auch mittlerweile Angst, da der Krieg sich vielleicht ausweiten könnte in der Ukraine. Und das ist nur ein Teil von den Kriegen, von denen man hört. Da gibt es auch ganz andere auf der Welt, ganz andere Konflikte. Wir lesen von Erdbeben. Man sagt, ein Erdbeben ab Stärke 5 wird es gefährlich. Da tragen Gebäude Schäden davon. Ich habe mal nachgeschaut. In den letzten 30 Tagen gab es 131 Erdbeben. Über einer Stärke von 5. Es gab noch viel mehr, aber ab einer Stärke von 5 gab es 131. Das sind über 4 Erdbeben pro Tag. Und vielleicht haben wir es mitgekriegt, vor einem Monat war ein stärkeres Erdbeben in der Türkei, wo zum Glück, soweit ich weiß, keiner gestorben ist. Es wurden nur Menschen verletzt. 2023 war ein Erdbeben in der Türkei mit einer Stärke von 7,8. In der Türkei und Syrien zusammen, da starben 62.000 Menschen und 120.000 Menschen wurden verletzt. Statistisch kommt alle 250 Jahre ein großes Erdbeben. Und das letzte große, sagen die Forscher, war 1766. Das heißt, die 250 Jahre sind voll. Und die sagen, die nächsten Jahrzehnte könnte zu 80% ein großes Erdbeben kommen. Das größer sein wird als das 23. Und man sagt, 1,5 Millionen Häuser sind total einsturzgefährdet. Wenn da jetzt was passiert, weiß man nicht, wie es ausgeht. Und wir sehen, überall gibt es solche Nachrichten. Ich habe mich nur auf die Türkei jetzt beschränkt, aber wir haben auf der ganzen Welt Sachen, wo wir einfach sehen, es passiert vieles. Und Jesus sagt, das sind Zeichen, die auf die Wiederkunft hindeuten. Da steht in Vers 44, darum seid auch ihr bereit, denn der Sohn des Menschen kommt zu einer Stunde, da er es nicht meint. Ich möchte zum letzten Abschnitt der Predigt kommen, und zwar ab 45 bis 51 noch lesen. Wer ist nun der treue und kluge Knecht, den sein Herr über seine Dienerschaft gesetzt hat, damit er ihnen die Speise gibt zur rechten Zeit? Glückselig ist jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchen Tun finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über alle seine Güter setzen. Wenn aber jener böse Knecht in sein Herzen spricht, mein Herr säumt zu kommen, und anfängt die Mitknechte zu schlagen und mit den Schlemmern zu essen und zu trinken, so wird der Herr jenes Knechts an einem Tag kommen, da ihr es nicht erwartet, und zu einer Stunde, die er nicht kennt. Und wird ihn entzwei hauen und ihm seinen Teil mit den Heuchlern geben, da wird das Heulen und Zähneknirschen sein. Wir haben heute schon ein Lied über den Knechten gehört und das ist ein sehr gutes Bild. Jesus spricht hier über den Treuen, über den guten Knecht. Und er sagt, er handelt, wie er soll. Er tut seinen Dienst, er ist vorbildlich und dieser Knecht, der kann glücklich sein. Wenn der Hausherr kommt, der wird diesen Knechten belohnen, er wird ihn über Güter setzen. Aber wenn jetzt der Knecht anfängt und sagt, ach, bis mein Hausherr kommt, das dauert noch so lange, ich mache einfach, was ich will, ich schlage vielleicht meine Mitknechte und sich einfach böse verhalten, dann wird dieser Knecht bestraft werden. Jesus zeigt uns hier einen Gegensatz, der gute Knecht und den treuen und den schlechten, den bösen Knecht. Wenn wir uns Lukas anschauen, dann sehen wir, dass Jesus dieses Bild Knechte für seine Jünger gebraucht. Und wir als Christen können auch sagen, dass wir Knechte in Christi Reich sind. In Lukas 17, Vers 10 steht, so soll es auch bei euch sein, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen wurde, sollt ihr sagen, wir sind unnütze Knechte, wir haben nur unsere Schuldigkeit getan. Auch wir sind Knechte in Gottes Reich. Und wir können uns sicher sein, ein Knecht, der den Hausherrn dient, er kann sich freuen. Wir als Christen können uns über die Himmelfahrt, an das wir heute denken, freuen. Wir können uns über die Himmelfahrt freuen, über die Aussage, dass Jesus wiederkommen wird, freuen. Wir haben das schon in den Liedern öfter gesungen. Ich möchte jetzt ganz persönlich werden und dir die Frage stellen, freust du dich über das Wiederkommen Jesu? Uns in Deutschland geht es hier sehr gut. Wenn ich jetzt an die Gespräche der letzten Wochen, Monate denke, dann muss ich ehrlich sagen, man spricht sehr wenig über die Wiederkunft Jesu, über den Himmel. Und wir als Gemeinde zum Beispiel, wir haben unseren Bau. Wir sind da stark beschäftigt. Jeder privat hat sein ganzes Leben, das er organisieren muss. Viele Dinge, die vielleicht anstehen, Termine, die geplant werden müssen. Und ich glaube, die Frage können wir uns einfach selbst stellen. Freust du dich auf die Wiederkunft Jesu? Wir haben das Glück oder ja auch den Segen erleben dürfen hier in Deutschland, dass in den letzten Jahren, dass es uns sehr gut ging. Im Großen und Ganzen ist man sicher, man kann rausgehen, normalerweise ohne Angst zu haben. Die meisten von uns haben einen Job und viele haben die Möglichkeit, sich ein sehr gutes Leben aufzubauen. Und als Christ muss man einfach keine Angst vor Verfolgung haben. Wir können uns hier treffen, ohne Probleme. Und ich glaube, man kommt schnell dahin, dass man oft vergisst zu beten, Herr, komme bald. Ich glaube, das ist eher so, dass man sagt, Herr, komme, komm, aber noch nicht jetzt. Ich will noch ein bisschen was erreichen vielleicht. Ich will aber natürlich nicht von mir auf alle anderen schließen. Ich weiß nicht, wie es bei jedem Einzelnen ist. Aber ich habe das Gefühl, dass die Herrlichkeit und dass Jesus wiederkommt oft ziemlich weit weg ist. Gerade bei jüngeren Leuten. Ältere Leute, die stehen ja schon ein bisschen näher Richtung Ewigkeit, die denken vielleicht öfter daran. Und wenn wir jetzt andere Menschen fragen würden, in anderen Ländern, wir haben heute das Zeugnis gehört von dem Pastor aus Jerusalem, wenn wir dort fragen würden, die wirklich für den Glauben leiden, diese Menschen, ich glaube, die beten öfter als wir, Jesus komme bald. Ich glaube, jeden Tag, wenn nicht sogar jede Stunde. Und die freuen sich, denn in Offenbarung 21, Vers 4 steht, und Gott wird abwischen, alle Tränen von ihren Augen, der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein. Denn was früher war, ist vergangen. Ich bin mir sicher, wir als Christen, wenn wir Jesus sehen werden, wir werden uns freuen. Auch wenn mir vielleicht die Freude ein bisschen weit weg ist, von jetzt aus gesehen, aber wir werden merken, es ist die wahre Freude. Und wir haben heute ein paar Lieder gesungen. Und das letzte Lied, da ging es in der letzten Strophe, war der Text, ich lese den mal. Und ich darf einziehen dort in Zion, meine Wohnung steht bereit. Mein Herz kommt dort bei ihm zur Ruhe, er ist mein in Ewigkeit. Das ist die Freude, auf die wir warten. Wir können bei Jesus zur Ruhe kommen mit allen unseren Ängsten und Sorgen. Und nicht nur das, wir haben im Lied gehört, well done. Jesus wird zu uns sagen, gut gemacht, treuer Knecht. Guter und treuer Knecht. Matthäus 25 können wir es nachlesen. Und wir werden für unser Dienst belohnt werden. Wenn wir hier was für Jesus tun, ist es nicht vergeblich. Vielleicht denkt sich der eine oder andere noch, was lohnt es sich, hier uns für Jesus einzusetzen, alles aufzugeben. Und Petrus hatte auch die Frage und Jesus hat ihn geantwortet. Die Stelle lesen wir in Matthäus 19, die werde ich uns jetzt nicht lesen, aber wir sehen einfach, dass Jesus sagt, die Nachfolge wird belohnt werden. Ich lese uns nur den Vers 29, nachdem er den Jüngern hat geantwortet hat und dann den 29, und wer Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Äcker verlässt, um meines Namens willen, der wird es hundertfach empfangen und das ewige Leben ererben. Wir sehen hundertfache Belohnung und das wird Jesus uns geben, wenn wir ihm nachfolgen, wenn wir ihm dienen. Wir haben in diesem Text gesehen, es war der Treue, der gute Knecht. Aber der Text bleibt da nicht stehen. Er sagt, es wird auch einen schlechten, einen bösen Knecht geben. Und der nicht für sein Hausherr gelebt hat. Und bei diesem bösen Knecht wird der Hausherr sagen, geh von mir, er wird ihn zweihauen, wie hier steht. Und er wird ihn, ja, dem Teil zum Heuchlern, also ich lese den Vers mal, und er wird ihn in zwei hauen und ihm seinen Teil mit den Heuchlern geben, da wird das Heulen und Zähneknirschen sein, das ist ein Bild für die Hölle. So wird der Hausherr mit diesem untreuen Knecht umgehen. Ich möchte zum Abschluss zusammenfassen, und zwar hatten wir drei Abschnitte, und Jesus ruft uns auf zur Wachsamkeit. Wir sollen wachsam sein, da die Wiederkunft plötzlich passieren wird. Das Ende ist nah. Das sehen wir, es werden zwei bei der Arbeit sein, der eine wird genommen, der andere nicht. Der zweite Abschnitt, der mahnt zur Wachsamkeit aufgrund der Unberechenbarkeit. Da hatten wir das Bild von dem Dieb, der nicht weiß, wann kommt der Einbrecher. Der Hausherr, der es nicht wusste, wann der Dieb kommt. Und der dritte Abschnitt und der letzte auch, der mahnt uns zur Wachsamkeit aufgrund der hundertprozentigen Sicherheit der Wiederkunft. Jesus wird wiederkommen, das sagt uns der Text, das wissen wir. Nur ein törichter Knecht sagt, er wird nicht wiederkommen und fängt das an, sich zu benehmen, als, ja, als ob nichts passieren wird. Wir sollen gute Knechte sein, die Gott dienen, mit den Gaben, die wir haben. Und dann kann Jesus oder Gott uns auch später sagen, recht so, du guter und treuer Knecht. Du bist bei wenigen treu gewesen, ich will dich über vieles setzen, geh ein zur Freude deines Herrn. Wir als Christen, wir dürfen uns über die Wiederkunft freuen. Und ich habe am Anfang das Bild dieser Tafel verwendet, mit deinem Standort. Und wenn wir uns jetzt die Wiederkunft anschauen und unser Standort, dann sehen wir, das ist nicht mehr weit. Das ist kurz davor. Und ich möchte uns ermutigen mit dem Vers 44. Darum seid auch ihr bereit, denn der Sohn des Menschen kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Wenn wir bereit sein werden, wird die Wiederkunft das schönste Erlebnis unseres Lebens sein. Amen. Ihr dürft gerne aufstehen. Wir wollen zusammen beten. Und ich schließe das dann ab. Herr, wir danken dir, dass wir heute an die Himmelfahrt gedenken dürfen, Herr. Danken dir, dass du, ja, für uns gestorben bist, auferstanden, dass wir die Himmelfahrt sehen. Und danken dir, dass du sagst, dass du wiederkommst. Ich danke dir aber dafür, dass wir jetzt unser Leben hier gestalten dürfen, Herr. Ich bitte dich einfach, dass wir dir nachfolgen, dass wir es auf dich ausrichten, dass du, wenn du wiederkommst, sagen kannst, du guter und treuer Knecht. Ja, und auch wenn wir uns die Ewigkeit oftmals nicht vorstellen können, wissen wir, sie wird unbeschreiblich schön werden. Lass uns das öfter im Alltag daran denken und uns auf diesen Tag freuen. Amen.